die Folge 61 von Ingenieure führen. Gehen wir in der heutigen Folge der Konstruktions-FMEA auf den Grund. Es gibt also Einblicke in FMEAs in der Elektronikentwicklung. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. Nachdem wir nun die verschiedenen FMEA-Arten kennengelernt haben, schauen wir nun etwas genauer auf die Konstruktions-FMEA. Und hier insbesondere für die Elektronikentwicklung. Ich möchte kurz vorausschicken. Erst in der nächsten Folge werden wir uns anschauen, beziehungsweise du wirst es dir anhören, wie eine FMEA durchgeführt wird. Heute gibt es ein paar Gedanken, wie diese im Elektronikbereich einsetzbar ist und wir schauen auch auf ein paar Begrifflichkeiten. Die FMEA ist schrittbasiert. Das sehen wir dann auch spätestens nächste Woche, wenn es darum geht, die verschiedenen, Schritte etwas genauer anzuschauen. Wir fangen damit an, dass wir das System, das wir uns anschauen, zerlegen in was ist drin und was ist draußen. Also die Systemgrenzen, um genau zu sein. Danach zerlegen wir das ganze Paket in, ich nenne es einfach mal Zugehörigkeiten. Also sowas wie Mechanik, Elektronik und so weiter. In der Mechanik wäre so eine Zerlegung zum Beispiel in Gehäuseteile. Oberschale, Unterschale, Befestigungselemente und so weiter. In der Elektronik zerlegen wir das Ganze in Baugruppen. Das ist dann eine Struktur, die wir bilden. Und wir entscheiden dann, auf welcher Ebene wollen wir eine FMEA durchführen. Denn der Folgefehler einer tieferen Ebene entspricht dem Fehler einer höheren Ebene. Und was jetzt Fehler und Fehlerfolge sind, Folgefehler, das erkläre ich ein bisschen später. Nehmen wir mal ein Beispiel, in dem Falle ein Auto. Es gibt also eine Ebene Auto. Darunter könnten wir uns vorstellen, es gibt eine Ebene Armaturenbrett. Können wir vielleicht sogar weglassen. Auf jeden Fall gibt es eine Ebene Tachometer. Was haben wir nun für weitere Ebenen darunter? Zum Beispiel die Anzeigebaugruppe und dazu gehört darunter die Ebene Beleuchtung und so weiter. Und ein Fehler pflanzt sich fort. Von der kleinsten Einheit schließlich irgendwann auf das Gesamtsystem. Und mit Hilfe der FMEA können wir uns anschauen, wie das passiert und wir können bewerten, wie schlimm wird denn so ein Fehler schlussendlich für das System sein. Nun gibt es drei Begriffe, von denen ich jetzt genannt hatte. Es gibt die Fehlerursache, den Fehler und die Fehlerfolge. Die Fehlerursache, einfach damit wir wissen, worüber wir auch nächste Woche reden werden, beschreibt, warum es zu dem Fehler gekommen ist. Sie beschreibt die Ursache eines Fehlers. Der Fehler selbst, das ist halt der eigentliche Fehler oder auch eine Fehlfunktion. Und im einfachsten Falle wäre das die Negierung einer Funktion oder eine Abwandlung. Bei der Beleuchtung könnte es zum Beispiel sein, die Beleuchtung ist aus, sie ist zu dunkel, sie ist zu hell. Das wären jetzt drei mögliche Fehler, die bestimmt Fehlerfolgen haben können, die aber auch bestimmte Fehlerursachen haben. Und die Fehlerfolge? Ja, die sagt, was ergibt sich denn aus dem Fehler? Zum Beispiel, welche Kundenanforderungen werden verletzt oder werden damit eventuell Gesetze gebrochen oder ist sogar Risiko für Leib und Leben vorhanden? Das wäre dann eine tatsächlich sehr schwere Fehlerfolge und wir wüssten relativ schnell, hier haben wir einen Punkt, da müssen wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken und nachbessern. Und wir werden nachher, also nicht wir jetzt zusammen, sondern wenn eine FMEA gemacht wird, haben wir am Schluss meistens einige oder auch viele Zeilen an Informationen, die auf mehr oder weniger starke Fehler hinweisen. Wie priorisieren wir das Ganze? Ist natürlich eine Frage, die sich dann dem der Zuhörerin oder dem Zuhörer ganz schnell stellen wird. Und hier gibt es drei Begriffe bzw. drei Buchstaben. Es gibt das B, das A und das E. Das B ist die Bedeutung. Und das ist im Prinzip die Schwere des Fehlers. Mit der Möglichkeit, dass sich dieser Fehler auf den Kunden auswirkt. Normalerweise, zumindest findet man das in der Literatur, werden die Bedeutungseinträge mit 1 bis 10 bewertet. 1 heißt, es hat eine sehr geringe Bedeutung. 10 heißt, es ist äußerst schwer. Und hier kannst du es dir theoretisch vereinfachen, indem du sagst, okay, ich nehme für Gefahr für Leib und Leben, also das ist das Schlimmste, was passieren kann, eine 10. Für Gesetze, die dadurch verletzt werden, eine 9. Und alles andere ist eine Zahl zwischen 1 und 8, also eine konstante Zahl. Kann die 8 sein, kann die 1 sein. Und somit konzentrierst du dich in den meisten Fällen auf die tatsächlich schweren Fehler. Dass vielleicht irgendeine Funktion dann nicht gegeben ist, aber dennoch keine Gefahr für Leib und Leben besteht und auch keine Gesetze verletzt werden, das ist etwas, auf das du dein Augenmerk richten solltest. Der nächste Buchstabe ist das A, die Auftretenswahrscheinlichkeit. Es ist eine, Wahrscheinlichkeit ist es nicht ganz, es ist wieder eine Zahl von 1 bis 10. Das bezeichnen wir jetzt hier als Wahrscheinlichkeit, mit der die Fehlerursache in Erscheinung tritt. Das heißt, wir sagen hier mit einer 1, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, also quasi gar nicht möglich ist, dass dieser Fehler auftritt, dass diese Fehlerursache auftritt, bis zu einer 10, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, also dass diese Fehlerursache fast immer auftritt. Und dann haben wir noch den letzten Buchstaben, das E. Das ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Es ist also die Wahrscheinlichkeit, dass die Fehlerursache vor Auslieferung zum Kunden entdeckt wird. Das kann in der Produktion passieren, das kann aber auch schon vorher während der Entwicklung passieren. Es kann ein Teil von der Fertigung sein, es kann ein Teil von der Baugruppe selbst sein, ob sie Fehler entsprechend erkennt. Und auch hier haben wir die Bewertung 1 bis 10 von 1. Es ist sehr hoch, dass dieser Fehler entdeckt wird. Oder es ist fast immer wahrscheinlich, dass der Fehler entdeckt wird. Bis zu einer 10, dass es absolut unwahrscheinlich ist, dass ein Fehler entdeckt wird. Jetzt beziehen sich diese Buchstaben nicht auf alle drei Begriffe, die wir vorhin hatten. Die Bedeutung bezieht sich immer auf die Schwere der Fehlerauswirkung, also auf die Fehlerfolge. Das ist wichtig, denn die Bedeutung kann weder durch eine Entdeckungsmaßnahme noch durch eine Auftretenswahrscheinlichkeit beeinflusst werden. Die Bedeutung liegt außerhalb unseres Systems. Was passiert mit dem Fehler? Was passiert daraus? Die Auftretenswahrscheinlichkeit wiederum bezieht sich nur auf die Fehlerursache. Denn das ist die Ursache für den Fehler. Und nur hier können wir sagen, wie wahrscheinlich ist es tatsächlich, dass diese Fehlerursache auftritt. Die Entdeckungswahrscheinlichkeit bezieht sich auf die Fehlerursache, den Fehler und die Fehlerfolge. Also hier können wir alles drei entdecken. Wir können sowohl eine Ursache entdecken, als auch einen Fehler, als auch eine Fehlerfolge. Tja, und wofür brauchen wir jetzt diese ganzen Buchstaben und so weiter? Ich habe etwas unterschlagen, und zwar die RPZ, die Risikoprioritätszahl. Jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, jetzt haben wir diese drei Werte, anhand dessen können wir die Fehler priorisieren. In der Literatur findet sich eine Zahl, die RPZ, also die Risikoprioritätszahl, die die Multiplikation aus der Bedeutung, der Auftretenswahrscheinlichkeit und der Entdeckungswahrscheinlichkeit darstellt. Das heißt, A mal B mal E ergibt die RPZ. Das heißt, da alle Zahlen, alle diese Einzelwerte von 1 bis 10 gehen, geht die RPZ von 1 bis 1000. Rein rechnerisch ist alles zwischen 1 und 1000 möglich. Und jetzt wird ab und an geraten, diesen Wert zu benutzen zum Priorisieren. Ich kann da nur bedingt zustimmen, denn die RPZ, die Einzelwerte sind nicht gewichtet. Es kann sein, dass etwas eine sehr hohe Bedeutung hat, zum Beispiel eine 10. Das heißt, Gefahr von Leib und Leben, die Auftretenswahrscheinlichkeit, aber die Entdeckungswahrscheinlichkeit relativ gering, 2 oder 3 oder sowas, ergibt. Und dann könnte es sein, dass es etwas vorhanden ist, eine Bedeutung, die ist eigentlich sehr gering. Und trotzdem tritt es häufig auf und ist es schwierig zu entdecken. Aber eigentlich ist es unwichtig. Wir wollen uns auf die Sachen konzentrieren, die tatsächlich gefährlich sind. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle, ja, die RPZ ist ganz nett. Oh, reimt sich. Aber schau dir die einzelnen Werte an. Ist in irgendeiner Spalte, besonders in der Spalte Bedeutung, eine sehr hohe Zahl, kann es gut sein, dass hier ein Arbeitspunkt steht. Es muss darauf geachtet werden, dass Fehler, die, eine Bedeutung von 10 haben, zuverlässig verhindert werden. Diese verschiedenen Begrifflichkeiten und Ähnliches werden wir auch in der nächsten Woche wiedersehen, und zwar zum Thema Ablauf der FMEA. Und wenn dir die Folge gefallen hat, mein Kurzabriss zur FMEA, dann schreib mir und gib mir Feedback, gerne auch mit deinen Themenvorschlägen. Und wenn du magst, empfehle die Folge und gerne auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und falls du bei Apple Podcasts vorbeikommen solltest, dann gib doch meinem Podcast ein paar Sternchen und eine Rezension. Auf meiner Website kannst du dich auch gerne in meine E-Mail-Liste eintragen und du bekommst Neuigkeiten von mir zuerst mitgeteilt. Aktuell ist es nicht sehr häufig, doch auch daran arbeite ich, dass hier regelmäßig nützliche Informationen an meine Leser herausgehen. Weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de/if061. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback@ib-dck.de. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.